Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Das Predigtwort, was uns für den Ewigkeitssonntag verordnet ist, steht im Lukas-Evangelium Kapitel 12. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wer ist der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm seinen Teil geben bei den Ungläubigen. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet noch seinen Willen getan, der wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Trauernde, liebe Hoffende, liebe Gemeinde, sie ist still, diese Stunde, dieser Tag. Diese Stille ist gefüllt mit Gedanken, Gefühlen, leisen Fragen, mit Trauer, Sehnsucht, Dankbarkeit. Einige unter uns sind heute gekommen, weil sie im vergangenen Kirchenjahr einen ihrer Lieben zu Grabe tragen mussten. Ein Mensch, der zu uns gehörte. Ein Mensch, der zu uns gehört. Und wir denken immer wieder, auch heute, an gemeinsame Stunden, an helle, an dunkle Erinnerungen. Manches steht da so klar vor Augen und manches erscheint wie im Nebel. Und wir lauschen auf die leisen Fragen in unserem Innern. Rückblick heute ja. Ausblick? Zeit ja. Ewigkeit? Ende ja und Anfang? Die Frage ist, sind wir mitten im Leben vom Tod umfangen oder sind wir mitten im Tod vom Leben umfangen? Aus dem Selbstgespräch unserer Weltsicht finden wir heraus durch ein Gegenüber. Wie ist das denn bei anderen mit ihrer Zeit und ihrem Leben? Und wir lesen manchmal Todesanzeigen in der Zeitung oder, wenn wir über den Friedhof gehen, Grabinschriften. Es ist diese Frage, warum wir das tun, weil wir irgendwie wissen wollen, was gibt es im Tod über das Leben zu sagen. Auf einem Pharaonengrab entschlüsselte man die Hieroglyphen: Er regierte über 15 Jahre mit der Waage der Gerechtigkeit. In seiner Zeit litt kein Bewohner des Landes Hunger. Keine Angaben über Regierungsform, Feldzüge, Bauten, Heldentaten, nur das. Er regierte gerecht, keiner litt Hunger. In einem Kirchenbuch, da steht ja viel, da steht, heute um Glock 8 an Michaelis 1793 ist Maria Wagnerin gestorben. Sie war eine fleißige Frau, 9 Kinder gebar sie, 3 begrub sie. Da überlegt man, was sollte oder was könnte denn bei mir stehen? Und ob wir die Worte am Ende anderen überlassen sollen, dass sie etwas auf unseren Grabstein schreiben, was das wohl wäre? Auf einen 1800 Jahre alten Grabstein, den fand man an der Nordküste Afrikas in Tunesien, da liest man, hier ruht Dion, ein frommer Mann, er lebte 80 Jahre und pflanzte 4000 Bäume. Immer diese Frage, was bleibt von einem Menschen? Wenn wenigstens das bliebe, würde das reichen. Hier ruht Maria Schöner, sie war eine liebe Frau, der Mittelpunkt ihrer Familie und wurde 84 Jahre alt. Sie hat Gottes Liebe getraut und war eine Wohltat für andere. Lebensbilanzen. Und wir gehen von diesen Lebensbilanzen jetzt mal ein Stück weiter. Unser nächster Gesprächspartner, unser nächstes Gegenüber, das sind jetzt nicht mal Grabsteine, sondern das Wort Gottes. Und da fragen wir dort mal nach. Und Jesus redet mit seinen Jüngern über Gott und die Welt. Und sie stellen ihm ja diese Fragen. Jesus, wie ist denn das mit unserem Leben? Und wenn dann unser Leben vorbei ist, und da sagt Jesus, naja, das ist wie mit einem sehr wohlhabenden Mann, der verreist und übergibt seine ganze Wirtschaft Verwaltern. Dieses Bild bestätigt ja unsere Erfahrung. Es trifft das genau. Der Eigentümer ist nicht da, nur die Verwalter. Das heißt, unsere Erfahrung, Gott ist abwesend oder genauer, er ist wie abwesend. Ja, sagen wir, wenn Jesus das sagt, ja, so stellt sich uns die Welt eben auch oft dar mit vor unseren Augen und Ohren. Und vieles, was in unserer Welt geschieht, das provoziert dann so direkt die Frage, ja, wo ist er denn jetzt? Wo ist denn Gott jetzt? Und wir sagen das manchmal bei Hunger, Kriegen, Krankheit, also wenn wir in die große Welt rausgucken. Und wenn wir in unsere kleine Welt schauen und erleben Trennung, Verrat, Angst, Abschied. Und dann mischt sich das Fragen darunter, und wo ist bei dem allem, was geschieht, Gott? Greift Gott nicht ein? In meinem persönlichen Leben greift er nicht ein, oder? Oder in der großen Welt? Und Jesu ernüchternde Antwort auf die Frage seiner Jünger, was macht denn Gott nun? Sagt er, nein, Gott greift nicht ein. Das müssen die Verwalter selber regeln. Und schon hört man das Siehste. Siehste, sag ich doch, Gott ist irgendwie nicht greifbar. Aber wie immer trifft, wenn einer Siehste sagt, da trifft er vielleicht was Richtiges, aber nicht die Wahrheit. Gott hat, so sagt Jesus, die Welt deswegen ja nicht aufgegeben, sondern Jesus sagt einfach nur, er hat den Menschen ein schon sehr großes Maß an Eigenverantwortlichkeit gegeben. Er hat sie in die große Eigenverantwortung gestellt. Und so erzählt er dieses Gleichnis, die Sache mit Gott und seinen Menschen ist wie mit dem Besitzer eines großen Landgutes, der sagt, ich bin dann eben mal weg. Und wer kümmert sich jetzt um Haus und Hof, Wälder, Felder, Plantagen, Brot und Vieh? Naja, sagt jeder, na, das braucht schon ein paar Leute, die müssen erstens kompetent sein, die müssen ehrlich sein und die müssen auch einen guten menschlichen Umgang haben. Und wir sehen bei diesem Vergleich vor uns Gebäude und Geschäftigkeit und Land und Weiden und Wald. Wir sehen das für uns, wenn Jesus diese Frage stellt, wer ist der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht. Eine Frage am Anfang, das ist gute Pädagogik. Der Zuhörer muss nämlich so seine Antwort selbst finden. Wer ist denn nun gemeint? Die Politiker? Das Sozialamt? Die Banken? Mein Arbeitgeber? Man fragt und fragt, wer ist denn nun gemeint, bis man irgendwann bei sich selber landet. Ja, ich auch. Und genau sagt Jesus ganz genau, die Verwalter, das seid ihr, sagt er zu seinen Jüngern. Die Jünger Jesu aber haben ja diesen Zeitraum schon längst verlassen. Wir sind schon längst in einen anderen gewechselt. Die Jünger Jesu sind nicht mehr auf dieser Erde. Und jetzt sind wir in dieser Zeit. Wir sind hier als Menschen in der Zeit, die Jesus anspricht, und wir werden angesprochen als Kirche, als Gemeinde, als Einzelne. Und da sagt Jesus, der treue Verwalter gibt den Menschen zur rechten Zeit, was ihnen zusteht. Das ist die Verantwortung und das muss die Sorge der Kirche sein. Also die Verantwortung derer, die Gott glauben. Zwei Hände hat der Mensch. Zwei Lebensmittel soll die Kirche austeilen. Wohl und Heil. Das Wort Wohl umschreibt den Einsatz der Christen für die Gesellschaft, für das Miteinander. Die Kirche ist sozusagen das Salz in der Suppe der Gesellschaft. Die Kirche ist sozusagen die Christen, das Öl im Getriebe. Und wenn das gesellschaftliche Getriebe mal tödlich ist, dann sind die Christen auch mal der Sand im Getriebe. Und da sehen wir vor uns Caritas, Diakonie, Schulen, Bahnhofmissionen, Heilsarmee, Krankenhäuser. Sie stehen zeichenhaft dafür, dass glaubende Menschen, die an Jesus glauben, inspiriert wurden, für das Wohl einzutreten. Gottes Geist hat diese Menschen inspiriert. Kirche muss unter die Leute. Kirche darf nicht schweigen, außer aus Anteilnahme. Da geht es um Folgendes: Geben und teilen. Und wenn es hart auf hart kommt, auch Leib und Leben. Und dann gleicht die Gemeinde dem klugen Verwalter, sonst nicht. Und das Zweite, die Kirche muss zweifelsfrei auf das Heil weisen, nicht nur sich um das Wohl kümmern. Sie muss zweifelsfrei für Jesus eintreten, Jesus bezeugen. Sie muss dafür eintreten und es hinausrufen, bezeugen, warum der Mensch lebt, dass er von Gott geschaffen ist und wohin er gerufen ist in den Himmel und wie der Weg dorthin geht. Also die Kirche muss auf Gott und sein Wort weisen. Und mit diesen beiden Aufgaben, Wohl und Heil, tritt jetzt der Gedanke dazu, der Verwalter ist nicht der Besitzer. Die Kirche kann die ihr geliehene Hoffnung auch verraten. Das ist die reale tägliche Gefährdung. Und diese Gefährdung, dass wir gefährdet sind in unserer Gemeinschaft, die zeichnet Jesus in der Lebenshaltung des Knechtes nach, der sagt, ach, ich habe sturmfreie Bude, ich tue, was mir nur passt. Das ist der Knecht, der sich nicht an das Testament hält, was ihm sein Herr hinterlassen hat. Und für Gott ist dort Schluss mit lustig, wo Menschen zu Schaden kommen. Und das meint nicht nur körperlich, sondern das meint, wo Menschen nichts mehr von Jesus erfahren. Das ist der eigentliche Schaden. Dass ihnen nicht gesagt wird, Christus ist die Hoffnung. Das ist der Weg. Dort liegt die Vergebung deiner Schuld. Dort bekommst du Frieden mit Gott, sondern wo über A und B und C geredet wird, nur nicht über Christus. Der Verwalter, sagen wir die Kirche, sagen wir ruhig mal wir. Der Verwalter soll nicht für Ordnung sorgen, sondern für Frieden. Untereinander und mit Gott. Der Verwalter soll nicht um sein eigenes Recht kämpfen, sondern dass die Menschen sich einander gerecht werden. Und während Jesus das so erzählt, da hören wir zwischen den Zeilen die leise Frage der Jünger, die sagen, aber Jesus, wir sind doch bloß kleine Fischer, wir sind doch bloß die kleinen Leute von der Straße, was können wir denn schon tun? Und da muss sie Jesus an den Reichtum ihres Glaubens erinnern. Wir würden so sagen, an die Identität ihres Glaubens. Meint, er muss sie daran erinnern, wer sie vor Gott sind. Wenn ich sage, ich bin ja bloß ein kleiner Mann von der Straße, da beschreibe ich meine Identität im Vergleich zu anderen Menschen, vielleicht zu Politikern. Ja, das stimmt das. Darum geht es aber nicht. Meine Identität, die beschreibe ich in Bezug auf Gott. Und mit dem Vergleich des Verwalters beschreibt Jesus unsere Identität, was wir vor Gott wert sind, welchen Wert uns Gott beimisst und welche Vollmachten und Kraft wir empfangen haben. Also, der Verwalter besitzt zwar nichts, aber er hat doch alles. Und wir besitzen zwar nichts von den Gütern Gottes, aber es ist alles in unsere Hände gelegt. Taufe, Abendmahl, das biblische Wort als Licht und Trost, das Gebet, der Name Jesus. Und in diesem Namen finden alle Suchenden Frieden mit Gott. Sie finden Befreiung von ihrer Schuld. Sie finden in Jesus die Zusage des ewigen Lebens. Und ich sage das jetzt so in drei Sätzen, aber das ist doch viel größer, als wir jemals begreifen. Wir wissen doch gar nicht, was das ewige Leben ist und welche Herrlichkeit uns erwartet. Aber wir dürfen es Menschen zusprechen. Damit ist uns viel gegeben. Und deshalb wird man viel bei uns suchen. Du bist getauft auf den Namen Jesu. Du bist Kind Gottes. Das ist das Größte, was man im Himmelreich sein kann. So nah ist Gott niemand, nur die Kinder. Und du? Hast du es geglaubt? Hast du dich darüber gefreut? Bist du dem Namen Jesu gefolgt? Hast du deine Sünden einfach unters Kreuz gelegt und dich fröhlich auf den Weg mit Jesus gemacht? Lebst du als Kind Gottes? Das wird man bei dir suchen, ob du den Namen Jesu in deinem Herzen trägst und ihn ehrst. In Jesus ist uns Gott gerecht geworden. Das ist uns gegeben. Und wir sollen jetzt einander gerecht werden. Das wird man bei uns suchen. Und noch leben wir auf Hoffnung. Wir schöpfen sozusagen Mut aus dem Glauben. Wir können kaum etwas mit Händen greifen. Und wir haben viele Fragen. So sieht unser Alltag aus. Und dann höre ich Lieder und singe mit. Ich sehe Kinder aufwachsen, besuche Kranke, erlebe Menschen in ihrer Krankheit, die dem Ja trotz aller Krankheit näher sind als dem Nein. Ich sehe Familien, sehe Menschen, die sich taufen lassen. Ich erlebe, wie Menschen teilen Herz und Brot. Ich sehe schlimmes Unglück und wie sich Menschen hilfreich dazustellen. Ich sehe weinende Augen und Menschen, die Weinende in den Arm nehmen und trösten. Ich sehe auf dem Friedhof traurige Menschen und spüre auch dort den Trost der Gemeinschaft. Ich erlebe, wie sich manche meiner Vorurteile als falsch erweisen. Ich sehe strahlende Augen und spüre Hände, die halten. Und ich begegne staunend Christen aus anderen Kulturen und Kontinenten und spüre, dass Gottes Geist unter uns wirkt, seine schöpferische Liebe und Kraft. Und wenn ich das erlebe, dann spreche ich einfach mit. Dann spreche ich, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden und die Gabe Gottes, das ewige Leben. Und wenn ich das spreche, dann spreche ich nicht nur vor, sondern ich spreche mit. Dann hänge ich mich an den Glauben anderer. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.